SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Hotel-Einsturz von Klöv beschäftigt uns heute Mittag. Aktuelle Informationen dazu gleich. Außerdem sprechen wir über das angespannte Warten in Israel und wir berichten über die Folgen der Pleite eines Gutscheinanbieters aus St. Wendel. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Es war kurz vor 11 in der Nacht in Klöv an der Mosel. Ein Stockwerk eines Hotels bricht zusammen, als das Giebeldach des Fachwerkgebäudes nachgibt. 14 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Haus. 5 davon konnten sich unverletzt retten. Seitdem versuchen Rettungskräfte, die Verschütteten zu bergen. Trotz aller Hilfe, auch von der Hunderettungsstaffel des THW aus Perl, gibt es Tote und Verletzte. Zum aktuellen Stand Nicole Mertes.
Tiefes Leid über 2 Todesopfer und große Freude über die Rettung in Klöv an der Mosel. Einsatzleiter Jörg Teusch sagte am Vormittag, er hatte anfangs nicht damit gerechnet, noch jemanden retten zu können aus dem Hotel, das in sich zusammengebrochen war. Ein 2-jähriges Mädchen und seine Mutter konnten nach Stunden schließlich fast unverletzt aus den Trümmern gezogen werden. Einsatzleiter Jörg Teusch.
Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mich noch nie so gefreut, ein fremdes Kind zu sehen. Wir hatten alle Tränen in den Augen und das geht mir jetzt auch noch so. Die ganze Geschichte hat eine sehr emotionale Komponente, weil es halt eben beim Eintreffen, bei dem Anschauen des Gebäudes so ausgesehen hat, dann nehmen wir keinen mehr raus. Wir sind davon ausgegangen, alle, die dazwischen liegen, sind tot. Und die Räume, die geblieben sind, kann man auch nur als Wunder bezeichnen.
Eine der Geretteten hatte die Situation geschildert.
Eine Dame sagt, die Tür ist rausgefallen. Wir sind das Kleinkind, die Mutter und sie unter dieser Türrahmen begraben worden. Und dann ist darüber sind die Trümmer gefallen. Das heißt, die hatten Glück, dass sie so eine Schutzhülle gebildet haben, indem sie dann im engsten Raum überleben konnten.
10 Stunden zwischen Trümmern in kompletter Dunkelheit mit der Ungewissheit, ob sie gerettet werden können. 250 Einsatzkräfte geben alles, um auch die weiteren Verschütteten zu retten, darunter der Vater des 2-jährigen Mädchens. Das THW hat durch Mauerritze Sonden mit Kameras gelegt, eine spezielle Ortungstechnik. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling dankte in Klöv den Einsatzkräften und drückte den Angehörigen der Todesopfer sein Beileid aus.
Wir sind Menschen zu Tode gekommen und ich glaube, das sind die ersten Gedanken, die uns in dieser Sekunden auch bewegen, dass wir an die denken, die durch diesen Schaden ihr Leben verloren haben. Da gibt es Angehörige, da gibt es Familie, da gibt es Menschen, die trauern und das ist immer tragisch, das ist traurig und das bewegt uns natürlich auch.
Auch der leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen drückte sein Mitgefühl aus. Die Ermittlungen können erst beginnen, wenn die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Es gilt herauszufinden, wie es kommt, dass ein Gebäude, dessen Ursprünge zwar im 17. Jahrhundert liegen, das aber 1980 grundlegend saniert und aufgestockt wurde, einfach in sich zusammenbrechen kann.
Nicole Mertes aus Klöv, wo in der Nacht Teile eines Hotels eingestürzt sind. Mindestens 2 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Schauen wir in den Nahen Osten. Die gute Nachricht, die befürchtete Ausweitung des Krieges, sie hat trotz aller Unkenrufe noch nicht stattgefunden. Die schlechte Nachricht, die Anspannung ist nicht wirklich zurückgegangen. Laut Hisbollah-Chef Nasrallah ist das Warten Teil der Strafe. Insbesondere der Tod von Hamas-Anführer Haniyeh und Hisbollah-Kommandeur Shukr verlangt aus Sicht des Irans und der Hisbollah-Miliz im Libanon nach Rache an Israel. Wir wollen die Lage besprechen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, wenn Nasrallah sagt, dass das Warten Teil der Bestrafung sei, wie lebt man denn in Israel dieser Tage unter diesem Damoklesschwert eines Mehrfrontenkrieges und dem laufenden Gazakrieg?
Also das ist tatsächlich etwas sehr, sehr angespannt, denn das dauert ja. Von daher, das, was Nasrallah gestern Nachmittag sagte, das hat natürlich schon eine reale Folge auch hier. Denn seit diesen Tagen ist es tatsächlich so, dass das dominante Thema ist. Man setzt seinen Alltag fort, das ist gar keine Frage. Die Bauarbeiten gehen hier weiter, die Leute gehen ins Wasser hier in Tel Aviv, all solche Sachen. Bloß im Hintergrund wissen alle, das kann von einer Sekunde auf die andere sich ändern. Und das ist ungefähr so diese Stimmung, die ja ein gewissen angespannt ist, plus eine Vorbereitung darauf, nicht nur militärisch, sondern auch was den Zivilschutz angeht.
Was sind denn die Szenarien, über die dann vielleicht auch öffentlich spekuliert wird, was einen iranischen Angriff und einen möglichen israelischen Gegenschlag wiederum angeht?
Die eine Spekulation geht der Gestalt, dass, das sind dann immer Militärkorrespondenten, die also das Ohr dann am Generalstab der israelischen Streitkräfte zu haben glauben. Auf jeden Fall, die sagen jedenfalls, dass mit einem Angriff der Hisbollah, und zwar nur der Hisbollah, zu rechnen sei in erster Linie. Und dass es dann darauf ankäme, wie und welche Ziele und was dabei auch verursacht werden würde. Es gibt hier einen, etwas makabisch, aber meines Erachtens recht zutreffenden Vergleich, den in den heutigen Medien kolportiert wird. Es wird verglichen, ein Mann fährt mit einem Auto über die rote Ampel. Wenn er erwischt wird und nichts passiert, bekommt er ein Bußgeld. Wenn er einen Unfall verursacht, bei dem Menschen verletzt oder getötet werden, wird er verfolgt. Und genauso diese Analogie sehen Sie dann auch, wenn also nichts Wesentliches passiert, also bei Rot durchfahren, nichts passiert, dann könnte es sein. Ernsthafter vielleicht noch, die israelischen Streitkräfte sind sehr wohl auch gegenwärtig dabei zu schauen, ob der, die haben ja ein sehr großes Raketenpotenzial, ob die Hisbollah Raketenschächte öffnet im Libanon. Wenn das der Fall sein sollte, würden sie präventiv arbeiten.
Nun haben ja auch die USA Kampfjets der Marine verlegt auf einen Militärstützpunkt im Nahen Osten, um den Schutz Israels zu verbessern. Kann es in dieser verqueren Logik dieser Auseinandersetzung sein, dass der Iran bzw. die Hisbollah genau darauf gewartet haben, weil sie sicher gehen wollen, dass die allermeisten ihrer eigenen Raketen noch abgeschossen werden, also so ähnlich wie im April?
Das, glaube ich, dieses Szenario wird, glaube ich, diesmal nicht mehr erwartet. Es geht hier nur von israelischer Sicht und deswegen also auch von der Unterstützung durch die US-Streitkräfte CENTCOM hier in der Region nur darum, die Anzahl zu verringern und möglichst die Anzahl der reinkommenden Raketen wirklich so gut zu minimieren wie im April. Bloß, es wird damit nicht gerechnet, dass wie beim April aus, nur es kam nur aus dem Iran, in Anführungsstrichen, mit einer Flugzeit von mehreren halben Stunde, je nachdem, was, ob Drohnen oder Mittelstreckenraketen losgeschickt worden ist. Das ist diesmal anders. Deswegen das Szenario, die sehe ich jetzt im Augenblick nicht so.
Nun hat die Hamas nach der Tötung von Außenchef Haniyeh einen neuen politischen Anführer ernannt, Yahya Sinwar. Der gilt als Drahtzieher hinter dem Anschlag vom 7. Oktober. Er steht also auf Israels Abschussliste, wenn ich das mal so nennen darf, ganz oben. Was bedeutet diese Ernennung jetzt?
Dass die Hamas ausschließlich nur noch von einem Mann kontrolliert wird, und zwar jetzt nicht mehr nur allein im Gazastreifen, der sich letztendlich als in Anführungsstrichen extremistischer Befreier in Anführungsstrichen des historischen Palästinas versteht. Es wird zum Teil in israelischen Medien erzählt, dass er jemand sei, der wirklich meint, er sei auf einer Mission. Er ist der einzige und letzte letztendlich auch von der Polit- und Militärführung der Hamas im Gazastreifen, der noch lebt. Und Haniyeh war ja in der letzten Woche getötet worden. Also von daher ist das ein Signal an die ganze Region, dass jetzt der Extremistische der Extremisten den Hut auf hat.
Zur Lage im Nahen Osten waren das Informationen live aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank. Ja, angesichts der bedrohlichen Lage, in der sich Israel befindet, wird in Berlin über die Rolle Deutschlands im Nahostkonflikt diskutiert. Konkret geht es zum Beispiel um die Forderung, dass die Bundesregierung Israel auch militärischen Beistand anbietet. Diese Forderung kam unter anderem aus der CDU. Gegen solche Überlegungen hat sich jetzt aber auch der CDU-Außenpolitiker Röttgen gewandt. Mario Kubina.
Für Norbert Röttgen ist klar, man müsse jetzt alles dafür tun, damit es im Nahen Osten nicht zu einem Flächenbrand komme, also zu einem großen Krieg zwischen Israel und dem Iran und dessen Verbündeten. Das macht der CDU-Außenpolitiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF deutlich.
Jedes, muss ich wirklich so sagen, Reden über Krieg und Kriegsbeteiligung gehört nicht zu diesem Thema, sondern das ist ein falsches Thema. Es geht darum, den Krieg zu verhindern.
Damit widerspricht Röttgen seinem Parteifreund Roderich Kiesewetter, ohne ihn beim Namen zu nennen. Der hat sich dafür ausgesprochen, Israel notfalls militärisch beizustehen. Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, bringt einen anderen Punkt in die Diskussion ein. Ihm sei wichtig, über Dinge zu sprechen, die man jetzt schnell angehen könne, sagt Beck im Gespräch mit NDR Info.
Es liegen wohl eine ganze Reihe Rüstungsexportanträge im Bundessicherheitsrat in Prüfung oder auf Eis, je nachdem, wie man das gerade sehen will.
Das Gremium solle jetzt mal in die Pötte kommen, wie es Beck formuliert. Im Bundessicherheitsrat entscheiden die zuständigen Kabinettsmitglieder darüber, ob Waffenexporte genehmigt werden. Es gibt aber auch Kritik an Israel. So bemängelt der CDU-Politiker Röttgen mit Blick auf die Tötung islamistischer Anführer im Ausland, man könne hier nicht von einer Politik der Deeskalation sprechen.
Mario Kubina war das aus Berlin. Nun steht er also fest. Tim Walz soll Vizepräsident werden an der Seite von Kamala Harris. Die hat es ja wirklich spannend gemacht in den vergangenen Tagen. Sie hat intensive Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt, aber publicity-mäßig war diese immer weiter geschürte Erwartungshaltung vermutlich auch nicht dumm. Nun gilt es allerdings, diese Erwartungen im Wahlkampf auch zu erfüllen durch das Team Harris-Walz. Beim ersten Auftritt der beiden in Philadelphia hat unsere USA-Korrespondentin Julia Kastein gestern Abend die Temperatur gemessen.
Schwüle 33 Grad in Philadelphia. Tausende Menschen jedes Alters und jeder Hautfarbe schieben sich in Richtung ausgebuchte Arena. Auch Sophie, 27, in weißem Unterhemd, steht schon seit einer guten Stunde und immer noch sehr weit hinten in der schier endlosen Schlange. Aber die Sozialarbeiterin ist trotzdem bester Laune.
I'm so excited. It feels like we're back in a time of real hope for this country.
Auch mit Kamala Harris' erster Entscheidung als frisch gebackener Präsidentschaftskandidatin ist Sophia mehr als einverstanden. Den im Land noch weitgehend unbekannten Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zu ihrem Vize zu machen, ein weißer Mann an der Seite der möglicherweise ersten Frau mit indisch-jamaikanischen Wurzeln im Weißen Haus. Eine richtig gute Wahl. Ich weiß zwar noch nicht viel über ihn, aber wir haben mit ihm die Chance, nicht nur Leute anzusprechen, die nicht wissen, wen sie wählen wollen, sondern ob sie überhaupt wählen wollen. Und ich glaube, genau diese Leute kann er erreichen. In der bis auf den letzten Platz besetzten Arena brandet später minutenlang der Applaus und Menschen schwenken druckfrische Schilder mit den Namen des demokratischen Kandidatenteams, bevor Harris und Walz überhaupt guten Abend sagen können. Dann preist die 59-jährige Harris den nur ein paar Monate älteren Gouverneur in den höchsten Tönen. Lang gedienter Offizier der Nationalgarde, erfolgreicher Kongressabgeordneter und noch erfolgreicherer Gouverneur, ergebener Familienvater und, aus Sicht von Harris besonders eindrucksvoll, ein Lehrer, der sich für Minderheiten engagiert habe und Trainer der Schul-Football-Mannschaft, der sein Team vom Dauerverlierer zum Landesmeister gemacht habe.
Tim Walz was the kind of teacher and mentor that every child in America dreams of having.
Ein Lehrer, wie jedes Kind wolle und verdiene, weil er den Menschen das Gefühl gebe, dazuzugehören und sie inspiriere. Und genau so ein Vizepräsident werde er auch sein, so Harris. Walz verbeugt sich artig, legt die Hand aufs Herz und spricht vielen im Saal offenbar aus der Seele, als er sagt, danke für die Ehre, aber vor allem danke dafür, dass Sie die Freude zurückgebracht haben.
Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy.
Kathleen aus New Jersey sieht es genauso. Die Energie bei diesen beiden sei wie damals vor der Wahl von Barack Obama 2008.
The feeling is the same as when Barack Obama ran the first time.
Aber Walz zeigt auch, dass er nicht nur Optimismus, sondern auch Attacke kann. Trump diene nicht dem Volk, sondern nur sich selbst. Und Trumps Vizekandidat J.D. Vance vertrete doch gar nicht Middle America, das Amerika jenseits der Küsteneliten, sondern habe mit seinem Bestseller seine Herkunft versilbert und seine Nachbarn ausverkauft. Und Walz bemüht nochmal das Adjektiv, mit dem er in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht hat. Trump und Vance, die seien creepy und weird, gruselig und verdammt sonderbar.
You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see.
Fürs Publikum in der Arena besteht Walz seinen ersten Auftritt als Vizepräsidentschaftskandidat mit Bravour. Aber zur volkstümlich nahbaren Art gehört auch eine liberale Agenda. In Minnesota hat Walz für ein liberaleres Abtreibungsrecht, strengere Waffengesetze und kostenlose Schulmahlzeiten gesorgt. Der 27-jährige Tammy aus Philadelphia schätzt genau das an ihm. Zum ersten Mal wählen wir für die Zukunft und nicht aus Depression oder Angst. Und auch die Sozialarbeiterin Sophia ist voller Hoffnung. Die Demokraten, glaubt sie, hätten jetzt wieder wirklich eine Chance.
Julia Kastein hat aus den USA berichtet. Hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Der Ärger rund um die Gutscheine des St. Wendler Unternehmens Keep Local beschäftigt uns gleich unter anderem noch. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Florian Mayer.
Die als Staffel bekannte Straße bei St. Ingbert wird von heute an repariert. Wie ein Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau dem SR mitteilte, werden in einem ersten Schritt die Ränder der Fahrbahn abgefräst. Anschließend wird eine Spezialtiefbaufirma voraussichtlich ab kommender Woche am Untergrund der L108 arbeiten, bevor der Oberbau und die Bewässerung erneuert werden. Die Kosten liegen laut LFS bei voraussichtlich 740.000 Euro. Die L108 wurde zwischen St. Ingbert und Heckendalheim beim Hochwasser an Pfingsten stark beschädigt und aufgrund eines Hangrutsches schließlich vollständig gesperrt. Die Arbeiten an dem wichtigen Flughafenzubringer sollen 3 Monate dauern. Der Wirtschaftswissenschaftler und sogenannte Wirtschaftsweise Martin Werding fordert höhere Abschläge für Frührentner. Werding sagte der Funke Mediengruppe, die Freiheit, schon ab 63 Jahren in Rente zu gehen, sei zwar in Ordnung, ein Abschlag von 3,6% pro Jahr sei aber zu niedrig, es müssten 5-6% sein. In Deutschland kann grundsätzlich schon mit 63 in Rente gehen, wer 35 Beitragsjahre bei der deutschen Rentenversicherung nachweisen kann und Abschläge bei der Rente akzeptiert. In Großbritannien bereitet sich die Polizei auf weitere rechtsextreme Ausschreitungen vor. Das berichtet der Nachrichtensender Sky News und beruft sich auf Sicherheitskreise. An 30 Orten wird demnach heute mit Protesten und Ausschreitungen gerechnet. 6.000 Polizistinnen und Polizisten sollen einsatzbereit sein. Auslöser der Ausschreitungen in England und Nordirland war ein Messerangriff in der Stadt Southport Ende Juli, bei der 3 Mädchen getötet wurden. Anschließend waren Falschmeldungen über die Herkunft des mutmaßlichen Täters verbreitet worden.
Die Energiewende. Für manche ist sie schon zum Reizwort geworden, oft wegen der Art und Weise, wie der Weg dahin gebahnt wird. Während Wirtschaftsminister Habeck die Fortschritte betont, warnte zuletzt die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die IHK, dass die Energiewende langsam die Industrieunternehmen aus Deutschland vertreibe. Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski mit einer Bestandsaufnahme.
Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seit Amtsantritt vor allem ein Kernanliegen, den Klimaschutz zu stärken und die Energiewende voranzubringen. Nach gut 2,5 Jahren im Amt lautet Habecks Botschaft inzwischen so:
Es geht voran mit der Energiewende. Das ist die Bedingung dafür, dass wir die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten.
Erkennbare Fortschritte gibt es tatsächlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere Photovoltaik boomt, die Panels sind günstiger, die Regeln etwa für Balkonkraftwerke wurden vereinfacht. Auch der Windkraftausbau hat wieder an Fahrt gewonnen, weil die Verfahren beschleunigt werden und leistungsstärkere Windräder alte ersetzen. Ergebnis: Im ersten Quartal des Jahres kamen immerhin 58% des hiesigen Stroms aus Erneuerbaren, ein Rekordwert. Der Stand der Energiewende lässt sich aber auch anders beschreiben. Achim Derks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Hohe Energiepreise und Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Energieversorgung belasten die Unternehmen und sind tatsächlich ein Standort- und Investitionshemmnis.
Es geht um die Baustellen der Energiewende, die Kosten des angestrebten klimaneutralen Umbaus der Wirtschaft und des Landes.
Der Netzausbau.
Das Stromnetz muss umgebaut werden, weg von einem System mit wenigen Großkraftwerken hin zu ganz vielen dezentralen Wind- und Solaranlagen, die noch dazu, je nach Wetterlage, mal viel und mal wenig Strom produzieren. Rund 530 Milliarden Euro müssen laut Bundesnetzagentur bis 2045 in die Stromautobahnen und die regionalen Verteilnetze investiert werden. Wie das finanziert werden soll, welche Netzkosten auf Haushalte und Wirtschaft zukommen, ist derzeit ungeklärt. Nach vielen Verzögerungen gab es zuletzt aber einige Baufortschritte bei den Stromautobahnen.
Die Kraftwerkstrategie.
Bis 2030 sollen Erneuerbare 80% des Stroms erzeugen. Es verbleibt aber eine Lücke, vor allem wenn Sonne und Wind nicht genug liefern. Um die Lücke zu füllen, sollen wasserstofffähige Gaskraftwerke neu gebaut werden, rund 20 Kraftwerksblöcke. Auch um die Kohlekraftwerke ersetzen zu können. Vor allem die Finanzierung ist immer noch nicht klar. Der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass sich die angepeilten Zeitpläne noch halten lassen.
Die Wasserstoffwirtschaft.
Ganze Industriebranchen wie Stahl oder Zement sollen in den 2030er Jahren auf klimafreundlichen Wasserstoff umgestellt werden. Dafür braucht es aber eine komplett neue Infrastruktur mit genug grünem Wasserstoff aus aller Welt, knapp 10.000 Kilometern an hiesigen Leitungen und Milliardeninvestitionen der Industrie, um etwa herkömmliche Hochöfen zu ersetzen. Die Bundesregierung versucht mit Milliardenhilfen, den Wasserstoffhochlauf anzutreiben.
Ab jetzt wird gebaggert und gebuddelt.
Wirtschaftsminister Habeck hält sich zugute, auf allen Baustellen der Energiewende vorangekommen zu sein, an Konzepten zu arbeiten. Aber vieles ist ungeklärt. Einige der Zeitpläne für den Komplettumbau der Energieversorgung mussten schon nach hinten korrigiert werden. Am Ziel will Habeck jedoch nicht rütteln. 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.
Martin Polanski hat berichtet. Keep local. Das klingt ein bisschen nach Werbung für den regionalen Handel, der es ja nicht leicht hat gegen Amazon und Co. Und den zu unterstützen war auch eine Idee des Gutscheinanbieters Keep Local aus St. Wendel. Der ist allerdings seit Juli zahlungsunfähig. Am Freitag hat der vorläufige Insolvenzverwalter dann verkündet, das Unternehmen lasse sich nicht mehr retten. Er rät von einem Insolvenzverfahren ab. Das letzte Wort spricht zwar jetzt ein Gericht, aber schon jetzt scheint klar, die Gutscheine sind und bleiben voraussichtlich wertlos. Das betrifft auch Besitzer sogenannter Mitarbeiterkarten. Auch ein Keep-Local-Produkt, mit dem Arbeitnehmer Bonuszahlungen erhalten haben. SR-Wirtschaftsreporter Sven Berzelis berichtet.
Das Geld ist weg. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben auf sogenannten Mitarbeiterkarten kleine Prämien überwiesen bekommen, zum Beispiel an Weihnachten oder zum Geburtstag. Die Arbeitnehmer konnten dann mit diesem Guthaben auf den kreditkartenähnlichen Plastikkarten fast überall einkaufen gehen. An Tankstellen, in Kleidungsgeschäften oder sogar im Supermarkt. Auch zum Beispiel Globus hat sie angenommen. Nach dem Ende von Keep Local ist auch dieses Geld weg. Betroffene haben sich unter anderem an Desiree Fuchs gewandt, der Rechtsexpertin des Verbraucherschutzes hier im Saarland.
Eine Dame hat erzählt, dass sie sich zum Beispiel eine Nähmaschine damit gönnen wollte, ne? Um zum Beispiel auch selber sich Kleider zu nähen und so. Und das ist dann traurig, wenn ein Sachwert, der tatsächlich so nicht einfach mal aus der Portokasse finanzierbar ist, dann eben über einen Gutschein quasi angespart wurde oder Mitarbeiterkarte und dann komplett verloren gegangen ist. Ich glaube, einer hat erzählt, er wollte irgendwie einen Rasenmäher davon neu kaufen. Das sind ja doch Sachen, die reißen nochmal ein Loch, so in die monatliche Kasse.
Das Konzept eigentlich eine Win-Win-Situation. Denn der Arbeitgeber hat bei den Bonuszahlungen durch die Mitarbeiterkarten Steuern sparen können. Und die Arbeitnehmer, die haben sich gefreut, ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu haben. Viele Arbeitgeber haben regelmäßig auf die Mitarbeiterkarten eingezahlt. Schnell sind dann auch dreistellige und teils vierstellige Beträge zusammengekommen. Dass dieses Guthaben jetzt nicht mehr einlösbar ist, besonders bitter für die Menschen, die eigentlich sowieso nicht so viel Geld haben, meint Desiree Fuchs.
Das waren Pflegeberufe, Leute, die auch mit Kinderbetreuung zu tun haben, höchstwahrscheinlich aus dem Niedriglohnsektor. Wir fragen natürlich nicht die persönlichen Vermögensverhältnisse der Leute am Telefon ab, aber das war tatsächlich sehr emotional, wenn die Leute hier angerufen haben, ne? Und natürlich auch traurig, wenn man denen nicht sagen kann, keine Sorge, sie kommen noch an ihr Geld, sondern wenn man halt dann einfach die Realität schildern muss, dass da höchstwahrscheinlich nichts mehr zu holen ist.
Diese Auffassung teilt auch der vorläufige Insolvenzberater Andreas Liebaug. In seinem Gutachten hat er dem zuständigen Gericht empfohlen, kein Insolvenzverfahren zu starten. Nach seiner Einschätzung ist allein für das Verfahren kein Geld mehr da.
Im Insolvenzverfahren benötigen Sie, damit das Insolvenzverfahren eröffnet wird, natürlich einen Insolvenzantrag. Sie brauchen auch einen Insolvenzgrund, Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Das war alles gegeben. Sie brauchen aber letzten Endes als auch wesentlichen Grund eine Verfahrenskostendeckung. Das heißt, Sie müssen eine ausreichende Insolvenzmasse haben, damit die Verfahrenskosten gedeckt sein können. Das war hier nicht der Fall.
Hauptproblem bleibt die exorbitant hohe Zahl an Gläubigern. Nach Schätzungen des vorläufigen Insolvenzverwalters gäbe es etwa 65.000 potenzielle Anspruchstellende. Auszahlen könnte Keep Local noch nicht einmal einen Bruchteil davon.
Wenn man tatsächlich ganz niedrig ansetzt, also wenn wir sagen, es melden nicht 65.000 Gläubiger an, sondern es melden vielleicht nur 5.000 Gläubiger davon an, weil die anderen sich nicht die Mühe machen, dann hätten wir schon eine Vergütung ohne Auslagen im sechsstelligen Bereich. Und das, selbst das wäre nicht gedeckt.
Betroffenen empfiehlt der Verbraucherschutz, zumindest die Mitarbeiterkarten aber aufzuheben und sich mit seinem Arbeitgeber in Verbindung zu setzen. Wer Glück hat, wird zumindest von ihm vielleicht ein bisschen entschädigt.
Die Folgen der Keep Local Pleite, SR-Reporter Sven Berzelis hat uns informiert. Gestern war es ein durchwachsener Tag für das deutsche Olympiateam. Das Ausscheiden der Mannschaften im Frauenfußball und im Männertischtennis drückten die Stimmung, trotz des Ritts zu Gold am Vormittag. Was es heute von den Olympischen Spielen bisher zu wissen gibt, fasst Luise Kropf für uns zusammen.
Schon früh am Morgen klingelte der Wecker von Saskia Feige und Christopher Linke. Um 3.30 Uhr setzte Linke das erste Posting des Tages bei Social Media ab. Und um 7.30 Uhr starteten dann beide Deutschen bei einer Premiere.
Die zweite Hälfte, die war echt sehr, sehr hart. So nach 5-6 Kilometer in der zweiten Hälfte, da musste ich schon ganz schön beißen und war eigentlich froh, dass von hinten die Gegner nicht ganz so rangekommen sind. Also es war ein sehr, 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 sehr harter Wettkampf.
Zum ersten Mal gab es bei den Olympischen Spielen eine Mixed-Staffel im Gehen über knapp 42 Kilometer. Gewonnen hat das spanische Team. Deutschland wurde Zehnter.
Wir haben nicht mit einer Top-10-Platzierung gerechnet im Vorfeld. Und umso schöner ist, dass wir uns so belohnen konnten.
In dem Wettbewerb der Kletterkombination von Boulder und Lead sind die beiden Deutschen ausgeschieden. An der 15 Meter hohen Wand erwischten Yannick Flohe und Alexander Megos einen durchschnittlichen Tag. Sie hätten für ein Weiterkommen aber einen herausragenden Tag gebraucht. Ein Vormittag zum Vergessen war es für Tobias Pottje. Bei ihm ist der Worst Case eingetreten. Der deutsche Hochspringer scheiterte in der Qualifikation an der Anfangshöhe. Der Hochsprung lief dramatisch, weil viele Favoriten überraschend ausgeschieden sind.
Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Die Wolken, der Regen und die Gewitter, die ziehen im Laufe des Nachmittags zur Pfalz weiter und die Sonne kommt wieder raus und es wird dann 23 bis 27 Grad warm. Die Nacht wird wechselnd bewölkt, aber trocken. Die Luft kühlt dann ab auf 15 bis 12 Grad. Auch morgen, am Donnerstag, bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken trocken. Höchstwerte morgen 23 bis 27 Grad. Am Freitag wird es ganz ähnlich, vielleicht mit ein paar Tropfen. Am Wochenende gibt es dann viel Sonne und es wird deutlich wärmer. Es wird um die 30 Grad warm. Am Sonntag auch über 30 Grad. Und das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Roland Kunz ist gleich Ihr Mann für die nächsten Stunden. Er begleitet Sie durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio bis 17.30 Uhr. Dann gibt's die Bilanz am Abend und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
SR Info Auslandspresseschau.
Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kamala Harris hat den Gouverneur von Minnesota Tim Walz zum Vizekandidaten ernannt. Das Wall Street Journal schreibt, Donald Trump hat den Demokraten einen Gefallen getan, indem er einen Vizekandidaten gewählt hat, der seine Basis stärkt, anstatt sich an Wechselwähler zu wenden. Kamala Harris hat nun den Gefallen erwidert, indem sie Walz, den Favoriten der Progressiven, als ihren Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten ausgewählt hat. Die Entscheidung, die den Republikanern Angst eingejagt hätte, wäre der populäre Gouverneur Shapiro aus Pennsylvania gewesen. Doch jetzt beginnt die wahre Prüfung. Insbesondere wird Walz' Reaktion auf die Unruhen von 2020 nach der Ermordung von George Floyd unter die Lupe genommen werden, als arme Gegenden in Minneapolis brannten und viele Geschäftsinhaber alles verloren. Zögerte er, Truppen zu entsenden? Harris' Wahl eines Vizekandidaten ist ihre erste Entscheidung auf Präsidentenebene und bestätigt die Positionen, die sie äußerte, als sie 2019 als Demokratin aus dem linken Flügel der Partei für das Weiße Haus kandidierte. Wähler, die Trump nicht mögen, könnten entscheiden, dass er immer noch besser ist, als sich darauf einzulassen. Der Londoner The Guardian kommentiert: Tim Walz ist der progressivste unter den demokratischen Politikern, die für diese Rolle ernsthaft in Betracht gezogen wurden. Während es bei Aktivisten Vorbehalte gegen andere Kandidaten gab, scheint es echte Begeisterung für das zu geben, wofür Walz einsteht, und zugleich für seine Fähigkeit, dies geradlinig zu vermitteln. Harris' Entscheidung für ihn trägt zu einer erneuerten Entschlossenheit bei und ist ein weiterer willkommener Schritt in einem Wahlkampf, der noch lange nicht zu Ende ist. Die niederländische Zeitung De Volkskrant meint: Als Politiker ist Walz wie kaum ein anderer in der Lage, die Kluft zwischen gemäßigten Wählern und den progressiven Werten der Demokratischen Partei zu überbrücken. Was die Demokraten an Walz besonders bewundern, wie gut es ihm gelingt, seine Politik sowohl nach links als auch nach rechts zu vermitteln. Und zwar mit genau der Alltagssprache, die ihm im Wahlkampf so zugutekommt. Gleichzeitig stellt Walz zweideutiges Profil, das sowohl gemäßigt als auch progressiv ist, eine Herausforderung für die Republikaner dar. Sie gingen dann auch sofort in die Offensive, indem sie ihn als Linksaußenpolitiker abstempelten. Die russische Zeitung Nezavissima Gazeta schreibt, es ist nicht sicher, dass ein solcher Vizepräsidentschaftskandidat nun Harris eine große Anzahl von Stimmen zuführen wird. Vielmehr droht der Wahlkampf noch erbitterter zu werden. Schließlich steht Walz für all das, was Trump ablehnt. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsapp.